Das war die kürzeste Zusammenfassung der Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre, die ich je gesehen habe, aber genau darum geht's. Da kommt Farbe in unser Leben und nicht nur in unser Leben, sondern wir geben es weiter, weil wir gar nicht anders können. Ganz herzlichen Dank für das herzliche Willkommen hier heute Morgen. Ich freue mich immer, dass ich hier Leuten begegne, deren Gesichter ich kenne, obwohl ich älter werde und vergesslicher werde. Einige erkenne ich noch, aber ich freue mich immer natürlich auch, dass ich neue Leute kennenlerne. Einige sind heute auch theologische Flüchtlinge aus Bonn und dann erwischen sie mich hier wieder. Liegt daran, wir haben heute in Bonn Bonn-Marathon und unser Gemeindehaus ist umgeben wie eine Burg mit hohen Mauern, da kommt man gar nicht erst ran. 42 Tage Leben für meine Freunde. Das ist eine gute Sache, wenn ihr das macht. Aber erwartet bitte keine Wunder davon. Es werden keine Wunder geschehen. Eigentlich ist das, worüber wir uns jetzt Gedanken machen, worüber ihr euch Gedanken macht, na immerhin 6 Wochen. Das Jahr hat ja 52 Wochen. Immerhin 6 Wochen wollt ihr tatsächlich mal eure Freunde in den Blick nehmen. Eigentlich ist das ständig. Diese 42 Tage, der Sinn ist eigentlich, dass sie unseren Blick verändern. Dass sie uns verändern. Dass wir uns anders verstehen. Dass wir uns als die sehen, die diesen grünen Ball haben und nicht für uns behalten wollen, sondern wir wollen ihn gerne weitergeben. Hintergrund dieser Aktion, bei allen Aktionen haben ja meistens so einen Hintergrund, ist, dass wir, ich glaube auch die Rheinbacher haben in ihren Zielen, zumindest war das früher so, früher hingen die noch hier irgendwo, dahin jetzt, ja, wir wollen Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen. Ich kenne keine Gemeinde, die das nicht als Ziel hat. Und wenn man dann ehrlich ist und das analysiert, kommt man zu dem Ergebnis, wir tun es nicht. Und was machen wir mit dieser riesigen Lücke, die da ist? Und deshalb ist es gut, sich Gedanken zu machen darüber, wie kommen denn Menschen zum Glauben und was kann unser Teil davon sein. Im Neuen Testament, und wir sagen ja immer, wir wollen Gemeinde nach dem Neuen Testament sein, das ist übrigens sehr groß abgebissen, ne? Also wir überspringen diese 2000 Jahre einfach mal so. Wir sind Gemeinde nach dem Neuen Testament und im Neuen Testament waren die Gemeinden wachsende Gemeinden. Wenn man sich das in der Apostelgeschichte anschaut, ist das atemberaubend. Die Gemeindegründung beginnt mit 3000 Menschen, die zum Glauben finden. Die verstreuen sich dann relativ schnell im gesamten Römischen Reich und dann bei der nächsten Zählung, das ist nur ein Kapitel weiter, da heißt es, die Zahl aber derer, die an Jesus Christus glaubten, wuchs auf 5000. Also dann habt ihr schon mal ein Gottesdienstproblem. Also mehr als eins. Und dann heißt es in Kapitel 6, die Zahl wuchs auf 6000. Und dann danach hieß es, es war aber eine große Menge. Das heißt, die haben aufgehört zu zählen, weil sie es irgendwie nicht mehr geregelt kriegten. Also es geht letztlich nicht um eine Kampagne. Es geht nicht um 42 Tage. Sondern es geht darum, dass unser Denken, mein Denken, die Kultur in unseren Gemeinden sich verändert, dass wir Gemeinde sind für die, die heute noch nicht da sind. Das hat mein Denken völlig verändert. Ich mache Gemeindearbeit für die Stühle, die noch nicht besetzt sind, beziehungsweise für die Menschen, die da eines Tages sitzen werden. Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gemeinde Jesu muss immer Gemeinde für die sein, die noch nicht dazugehören. Sonst können wir uns nicht auf Jesus berufen. Vielleicht gehörst du nicht zu dieser Kirche hier in Rheinbach. Du bist als Gast reingeschneit oder mitgebracht worden. Ich möchte dir eins sagen, diese Kirche möchte keine Kunden gewinnen. Du kannst ganz entspannt sein. Sie möchte dich gewinnen. Und der Vorwurf, den man Kirche oft macht, dass sie sich nur um sich selber kümmert, dass sie sich nur um sich selber dreht, dass sie selbstverliebt ist und arrogant, das gilt zumindest für diese Gemeinde nicht. Sie bemüht sich darum. Sie bemüht sich darum, relevant zu sein für Rheinbach. Evangelisation, ich würde so gerne in eure Köpfe schauen, was da jetzt abgeht. Ich weiß, einige kriegen da erweiterte Pupillen, ne? Wow, ja, Evangelisation, das ist cool, ne? Was ich nicht wusste, als ich nach Bonn kam, dass Elias Schrenk, der Gemeindegründer der Freien Evangelischen Gemeinde in Bonn war. Elias Schrenk war eine kurze Zeit einmal Theologieprofessor für evangelische Theologie in Bonn. Elias Schrenk war Thema meiner Abschlussarbeit, denn Elias Schrenk, also meiner theologischen Abschlussarbeit, denn Elias Schrenk war der erste Großevangelist in Deutschland. Er war in England gewesen, bei Spurgeon hatte sich das angeschaut und bei dem Herrn Georg Müller hat erlebt, wie Tausende von Menschen zum Glauben kommen, in Riesenhallen und im Freien gepredigt wurde. Und Elias Schrenk war derjenige, der diesen Gedanken als allererster nach Deutschland brachte. Einige kriegen da Pupillenerweiterung, ne? Und andere kriegen ganz andere Gefühle. Ich will lieber nicht fragen. Aber wenn du schon länger im Glauben dabei bist, dann kennst du diese peinlichen Veranstaltungen. Im Zelt. 1000-Mann-Zelt. Und ich habe meine Freunde eingeladen. Ich habe das gemacht, weil ich gehorsam war. Und einer kam. Und damit fing das Drama an. Mein Drama. Ich hatte mir noch nie Gedanken gemacht, wie ein noch nicht Christ das, was da jetzt passieren wird, erleben wird. Noch nie. Ich konnte das gar nicht denken, nicht Christ zu sein. Ich war Leiden gewohnt. Will ich. Mein Freund schaute mich nachher mitleidig an und sagte, Andreas, mag sein, dass das was für dich ist. Für mich nicht. Für ihn muss das irgendwie wie Satire gewesen sein. Aber es war keine. Es war ernst gemeint. Oder kennst du Straßeneinsätze? Ich habe in Berlin an meiner ersten Stelle jeden Samstag auf der Straße gepredigt. 3 Stunden lang. Auf den Stuhl gestellt, ja. Am Eingang von Karstadt und die U-Bahn, U6. 6-spurige Bundesstraße. Bundesstraße 96, Tempelhofer Damm. Habe 3 Stunden auf der Straße gepredigt. Niemand mache mir Straßeneinsätze schlecht. Aber meine Gemeindemitglieder, wenn die mich sahen, gingen auf die andere Straßenseite. Und im großen Bogen um mich rum. Oder kennst du so von Haus zu Haus Einsätze, ja? Wo du dann klingelst und dann betest du, dass möglichst niemand da ist. Du betest nicht, dass die Tür öffnet sich und die Herzen weit offen sind, sondern du hoffst, hoffentlich ist das bald zu Ende. Also diese beklemmenden Gefühle, ich kenne das und ich möchte, dass ihr das streicht aus euren Köpfen. Wenn wir evangelisieren, dann bauen wir Brücken. Nicht wir reißen Brücken ein, wir treten auch keine Türen ein, sondern wir bauen Brücken. Und fürs Brückenbauen sind wichtig, eine Brücke hat 2 Fixpunkte. Ne? Ja, wenn ich jetzt eine Brücke von mir zu Klaus bauen will, dann muss ich erst mal wissen, wo ist der Klaus? Jetzt ist er da, ja? Ich muss aber genauso auch wissen, wo ich bin. Es macht keinen Sinn, eine Brücke nur von einer Seite zu bauen, ohne den anderen Fixpunkt zu kennen. Diese Brücke geht ins Niemandsland. Das ist Kraftverschwendung, Geldverschwendung. Ich muss beide Fixpunkte kennen. Dazwischen, wenn wir diese Brücke bauen, manche Brücken haben viele Umwege und Kurven, aber ich muss die Fixpunkte kennen. Und es gibt unendlich viele Milieustudien über unsere Zeit, darum geht es mir gar nicht. Da ist genug gearbeitet worden. Wie denn unser Umfeld tickt? Die Frage ist doch, wie wir eigentlich ticken. Von was aus bauen wir denn eigentlich die Brücke? Wie bist du eigentlich drauf? Es geht ja, wir haben ja gehört, es geht nicht darum, dass wir irgendwas kopieren, ja? Sondern, wann bist du so richtig im Element, ja? Ja, wann sagen die Leute, boah, der fühlt sich pudelwohl? Wer bist du eigentlich? Und dann, wenn du echt bist, wenn du dich wohlfühlst, ja, wenn es dir gut geht, dann könnte es sogar sein, dass dein Leben attraktiv ist. Und jemand anders sagt, wow, da ist irgendetwas, das möchte ich gerne kennenlernen. Es reicht nicht mehr aus, dass wir als Kirchen wissen, was nicht funktioniert. Also Großevangelisation und Zelte funktionieren nicht, sagen manche. Stimmt nicht, aber manche sagen das. Das funktioniert nicht, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Wir müssen uns langsam mal überlegen, was funktioniert denn eigentlich in Rheinbach im Jahre 2018? Ja, also immer nur auflisten, was nicht geht, ist langweilig. Sondern Schritte gehen, mutig Schritte und ausprobieren. Evangelisation ist nicht nur eine statistische Frage. Also, dass unsere Gemeinden nicht überaltern. Wo ich herkomme im Siegerland, da war das ein bisschen so. Ne? Da hat man gesagt, wir müssen wieder evangelisieren, Begründung, es tropft durchs Dach. Also wir sterben langsam als Gemeinde. Nein! Es geht um eine Überlebensfrage, um eine geistliche Überlebensfrage, ob wir geistlich frisch sind. Darum geht's. Denn eins kann ich euch sagen, Jesus ist ein Evangelist. Er hat den Himmel verlassen, nur aus einem Grund. Nicht um hier mit uns schöne Liederchen zu singen, sondern Menschen zu erreichen und zu retten. Dafür schlägt sein Herz. Das ist das Herzen Gottes. Und wenn wir evangelisieren, dann kommen wir wieder nah an dieses pulsierende Herz Gottes und es wird uns selber bewegen. Also, wir machen heute Morgen so eine kleine Farb- und Stilberatung. Meine Frau hat das mal für mich gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob ich Sommer, Herbst oder was auch für ein Typ bin. Auf jeden Fall darf ich keine grauen Sachen mehr anziehen. Also, die Frage ist, was steht zu mir? Ja, ich bin gehorsam, mache ich auch nicht. Ja, was passt denn eigentlich zu mir? Was passt zu dir? Was passt vielleicht auch zu euch als Rheinbacher Gemeinde? Und ich möchte nur vier Beispiele euch nennen. Die Palette in der Bibel ist sehr reich. Und dazwischen gibt's ganz viele Zwischentöne. Das erste ist der intellektuelle Stil. Intellektuell geprägte Prediger verlassen die Kanzel nicht. Also wisst ihr schon mal, wer ich nicht bin. Ich bin eher der zweite Typ. Aggressiv, ja. Konfrontativ, kann gar nicht nah genug ran an die Leute, ja. Aber der intellektuelle Typ hat einen ganz anderen Zugang zu dem anderen Menschen. Das Beispiel ist Paulus in Athen auf dem Areopag. Wir lesen da in Apostelgeschichte 17, Vers 17, Vers 16, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und zu den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber und Epikureer und Stoiker stritten mit ihm und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? So, und dann fängt das Ganze an. Paulus war ein geisteswissenschaftlich hochgebildeter Mann, umfassend gebildet. Also der war nicht nur Theologe. Die Theologie in der damaligen Zeit umfasste noch das gesamte Leben. Das war letztlich bis zum Mittelalter so, dann hat sich das leider geändert. Jetzt kommt dieser Mann zum Glauben und jetzt heißt es nicht, alles das, was er vorher gelernt hat, wirft er über Bord. Paulus bleibt der gebildete Mann. Schon Petrus schreibt ja mal, also die Briefe des Paulus sind zwar schwer zu verstehen, ne, man merkt mal, Petrus war ja ein Handwerker, ne, Fischer von Beruf, vielleicht Kleinunternehmer. Die Briefe des Paulus sind zwar schwer zu verstehen, aber doch nützlich, wenn man sie denn verstanden hat. Also wir merken hier, dieser Mann hat keinesfalls seine Bildung über Bord geworfen, sondern er hat sie genutzt, um Menschen zu erreichen. Heilsgeschichtlich überzeugt, Paulus geht erst in die Synagoge, erst zu den Juden, da fliegt er in der Regel relativ schnell raus, wenn er von Christus als dem verheißenen Messias spricht und dann geht er auf den Areopag. Wisst ihr übrigens, dass ihr hier ganz nahe auf dem Areopag euer Gemeindehaus habt? Ich habe mir das heute Morgen extra nochmal angeguckt. Der Areopag ist der Campus der damaligen Zeit. Da, wo die Studenten sich trafen, also die Fachhochschule hier. Ihr seid mittendrin. Da kamen die Gebildeten zusammen, um miteinander, theologisches nicht, aber philosophisches Florett zu fechten. Um sich Ja, wir würden heute vielleicht philosophisches Quartett, gibt es im Fernsehen, aber zu einer Uhrzeit, da schaut ja keiner mehr zu. Aber das waren diese Menschen damals, die kamen zusammen und Paulus geht zu ihnen. Und jetzt fängt er nicht an, und das ist für mich als Evangelisten erstmal ärgerlich, der fängt nicht an, von Jesus zu reden. Der fängt auch nicht an, von Gott zu reden, sondern er zitiert einen griechischen Philosophen. Und dieser griechische Philosoph hat gesagt, in ihm leben und weben und sind wir. Und alle sagen, ja, der hat sich gut vorbereitet. Ne? Der kennt uns und er kennt das, was uns ausmacht. In ihm leben und weben und sind wir. Er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Und schon hat er die Zuhörer. Das heißt, er knüpft an etwas an, was für sie gilt. Was für sie gesetzt ist. Und dann geht dieser Mann noch weiter, das finde ich auch sehr mutig. Er geht dann auf dem Areopag, da hatten sie für alle Götter irgendeinen Altar hingestellt. Ja, weiß nicht, wie viele das waren, wie viele griechische Götter, ich bin eben kein Paulus, ich weiß das nicht. Weiß das jemand, wie viele griechische Götter gab es? Also mehr als zwei. Ne? Wie viele? Hunderte. Ja, so viel waren es glaube ich nicht. Also egal. Auf jeden Fall haben sie für jeden Götzen, für jeden Gott einen Altar aufgebaut. So eine lange Straße entlang, ne? Für jeden und dann der und der und der und der. Und dann bei der Vielgötterei ist ja immer das Problem, die Gefahr ist, dass man vergisst. Und er könnte beleidigt sein. Also haben sie ganz am Ende der Straße einen letzten Altar aufgebaut. Oben drüber haben sie geschrieben, dem unbekannten Gott. Das war ihr Libero-Altar. Also falls sie irgendeinen vergessen haben, kann er sich mit diesem Altar identifizieren und kann eigentlich froh sein, dass sie den Unbekannten dann doch nicht vergessen haben. Vor diesen Altar stellt Paulus sich und sagt, ihr Lieben, diesen Gott verkündige ich euch. Das ist mal mutig, ne? Er knüpft an etwas an, was da ist. Und er sagt, ich sehe, dass ihr die Götter verehrt. Ich sehe sogar, dass ihr eingesehen habt, da gibt es einen Gott, den ihr nicht kennt. Das ist der Gott, den ich euch verkündige. Und dann fängt er an, von Jesus zu reden. Und er spricht von dem, der gestorben ist, ein Gott, der gestorben ist. Ja, das hatten die Athener noch nie gehört. Dass ein Gott gestorben ist, dass einer von den Toten auferstanden ist. Und dann verkündigt er ihnen von Jesus Christus. Also hinter dieser Art der Evangelisation steht die Überzeugung, überall in der Welt finden wir Spuren von Gott. Überall. Wir müssen es nur finden. Diese Welt ist Gottes Schöpfung, ja, sie ist durch den Sündenfall verzerrt, aber überall finden wir den Fußabdruck, die DNA Gottes. Und da setzen wir an. Menschen, die das in unserer Zeit gut können oder gut konnten, einige sind verstorben, ist C.S. Lewis zum Beispiel. C.S. Lewis ist beliebt, nicht nur bei Christen, als Philosoph. John Stott, Jürgen Spieß von der SMD. Ich bin noch nie einem intelligenteren Menschen begegnet wie ihm. Und sicherlich aus einer anderen Fraktion Papst Benedikt, dessen großes Thema war, dass der Glaube an Jesus Christus und die Vernunft einander nicht widersprechen. Und so kommt er ins rationalistisch geprägte Europa und sagt euch, ihr denkt nach und ich sage euch, worüber ihr eigentlich nachdenkt. Nämlich über den lebendigen Gott. Finde ich faszinierend. Okay, das war so der erste Stil, also der nachdenkliche Stil, der anknüpft an etwas, was für die Leute gesetzt ist. Ein zweiter Stil ist der konfrontative Stil. Das ist eher Petrus Sache. Apostelgeschichte 2, ihr kennt die große Pfingstpredigt. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Gott hat seinen Sohn in diese Welt geschickt, ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Leider für euch ist er auferstanden und am Ende der Tage wird er euer Richter sein. Wow. Also die Juden wussten was vom Endgericht, aber dass dieser Jesus, den sie ans Kreuz gebracht haben, ihr Richter sein wird. Da haben sie die Arschkarte gezogen. Ne? Da heißt es, da ging es ihnen aber durchs Herz. Herzkranzgefäßverengung. Petrus, was sollen wir tun? Petrus sagt, einfache Antwort, bekehrt euch, lasst euch taufen. Alles in einem Vers. Das gefällt mir. Das ist wichtig bei bestimmten Leuten. Diese Form der Evangelisation setzt voraus, dass das Gegenüber weiß, wovon wir reden. Ja? Petrus sagt, ihr habt ein Problem, ich habe die Lösung. Wenn mein Gegenüber aber kein Problem hat oder vermeintlich meint, kein Problem zu haben, dann wird er auch meine Lösung nicht besonders lösend finden. Ja, also dieser konfrontative Stil setzt bei meinem Gegenüber, bei meiner Bevölkerung, in der ich lebe, voraus, dass sie geistliche Grundwahrheiten kennen. Billy Graham war ja nachher ein smarter, konfrontativer. Er wurde ja immer netter, je älter er wurde. Als junger Mann war der ganz schön bissig. Und dann hat er sich vor die Gemeinden gestellt oder die Leute gestellt und hat immer gesagt, the Bible says, die Bibel aber sagt, das setzt voraus, dass die Bibel Autorität ist für die, die da sitzen. Sonst macht das keinen Sinn. Das muss uns bewusst sein. Wenn ich den Begriff Sünde benutze, muss ich mir klar sein, ob mein Gegenüber diesen Begriff so versteht, wie ich ihn verstehe. Oder ob es ihn ganz anders versteht. Also, typischer Typ unserer Zeit, Ulrich Parzani. Je mehr Feinde er hat, desto besser geht's ihm. Und das ist gut. Es ist gut, dass wir so Leute haben. Wir sind noch ein christliches Abendland, wenn auch das Christliche nur noch rudimentär. Es ist wirklich nur noch in Randformen da. Der Grundwasserspiegel in unserem Land sinkt rapide ab. Wir sind eine geistliche Wüste. Vielleicht kennen die Menschen noch Vokabeln, aber sie kennen keine Inhalte mehr. Es ist erschütternd. Also, wenn man so arbeitet wie Petrus, da muss man immer wissen, die Menschen, denen ich begegne, die haben eine Vorgeschichte, die brauchen auch eine Vorgeschichte und vor allen Dingen brauchen sie eine Nachgeschichte. Da müssen noch andere kommen. So wie du das, wo bist du? So wie du das erzählt hast, ja? Da muss noch mal eine Nachgeschichte kommen, eine Geschichte, die das auffängt. Ein drittes, beziehungsorientiert. Levi ist so ein Fall. Jesus begegnet Levi am Zoll. Er sagt, komm, folge mir nach. Und der Levi, der macht das auch. Und dann lesen wir in Lukas 5, Vers 29. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. Und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Wir lesen nichts von einer Predigt. Wir lesen aber, dass die Pharisäer sich aufregen über das, was da passiert. Und dann passiert was Gutes. Wenn die Frommen selbstgerecht sagen, das kann doch nicht wahr sein, was da abgeht, dann ist da wahrscheinlich Heil geschehen. Nicht bei ihnen, aber bei den anderen, auf die sie herabschauten. Levi lud seine Freunde ein. Ich mal den Text jetzt mal ein bisschen aus und sage, Leute, ich muss euch mal den vorstellen, den ich kennengelernt habe, der mich, selbst mich, den Zöllner, übrigens im Matthäus-Evangelium heißt dieser Levi Matthäus. Ist interessant. Es ist einer der Jünger, einer der Evangelisten. Und er lädt seine Freunde ein und sagt, ihr müsst den kennenlernen, der mich in sein Team geholt hat. Die beziehungsorientierte Form des Evangeliums weiter zu geben. Ihr habt hoffentlich alle so eine VIP-Karte bekommen. Wenn nicht, heute am Ausgang. Okay? Ich bitte denjenigen, der am Ausgang steht, jeden konfrontativ zu fragen, hast du schon, nicht hast du schon Jesus Christus in deinem Herzen, sondern hast du schon eine VIP-Karte? Das ist dein Beziehungsumfeld. Und dann betest du 42 Tage für diese drei Namen. Jeden Tag eine Minute. In meiner Gemeinde kam sofort die Frage, für jeden eine Minute oder für alle drei eine Minute? Das ist typisch Bonn. Die wollen immer alles ganz genau wissen. Da habe ich gesagt, wenn ihr mich denn dumm fragt, dann natürlich für jeden eine Minute. Ne? Hättet ihr mich nicht gefragt, hätte eine Minute für alle drei gereicht. Ja, wer nach dem Gesetz fragt, kann es bekommen. So ist es. Also ihr betet für diese Menschen. Und ihr betet gleichzeitig für euch. Dass Gott euch in der kommenden Zeit, das kann übrigens auch 420 Tage sein, eine Tür öffnet. In der Beziehung zu diesen Menschen. Und dann geht ihr, wenn die Tür sich öffnet. Bitte nur durch geöffnete Türen gehen. Verschlossene Türen gehen tut weh. Und denkt immer dran, die Türen sind stabiler wie die Köpfe. Ja, also geht durch offene Türen. Aber betet, dass Gott euch eine Tür öffnet. Und dann tut dies. Ich will euch einfach drei Beispiele erzählen. Ich bin nicht so der Beziehungstyp, ne? Also habt ihr schon gemerkt, ne? Deshalb muss ich das üben. Ich habe angefangen, meine Geburtstage ganz gezielt zu feiern mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die ich aber genauso lieb habe. Und Menschen, die Jesus kennen. Das ist quasi so ein Ansatz. Bei meinem letzten Geburtstag hatte ich meine Nachbarschaft eingeladen. Die wissen das übrigens, dass ich sie deshalb einlade. Ich mache da kein Hehl raus. Und ich hatte eine unserer Missionarinnen eingeladen, die gerade davor stand, in den Nordirak zu den Jesiden in ein Flüchtlingsheim auszureisen. Und ich habe dieser jungen Frau gesagt, du, der Herr hat sie in deine Hand gegeben, die sind alle freundlich an meinem Geburtstag. Und ich bitte dich, dass du erzählst, warum du das tust. Das war auf der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und das war so ein geiler Abend. Um 3:30 gingen die Letzten. Und diese Frau saß da und hat einfach erzählt. Faszinierend. Und in der Woche danach kamen meine Nachbarn und fragten, wie können wir diese Frau unterstützen, bis hin, dass sie Geld vorbeibrachten für sie. Mein katholischer Kollege, den ich eingeladen hatte, als er sich um 2:30 verabschiedete, sagte er, wir wollen aber jetzt noch beten. In meinem Garten, ja, war keine Kirche. Und er sagte zu dieser jungen Frau, knie dich nieder, ich möchte dich segnen. In meinem Garten. Ja, und ich stand nur unbeteiligt dabei. Am Grill. Also nicht ganz unbeteiligt. Versteht ihr? Ich habe quasi nur das Umfeld geschaffen. Mehr nicht. Manche versuchen es bei ihren Hochzeiten. Immer wieder werde ich gefragt, könntest du bei unserer Hochzeit predigen? Sag ich immer, ihr müsst euch darauf einstellen. Ich bin ein bisschen konfrontativ und das könnte, also zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragt mal diejenigen, die das vorher schon mal mit mir gemacht haben. Und ich habe eine Hochzeit im Kopf, wo das Paar gesagt hatte, wir sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir sind bisher die Einzigen aus unserem Freundeskreis. Wir lieben diesen Jesus, für ihn brennt unser Herz und wir wollen, dass unsere Freunde das irgendwie begreifen können. Und wir haben während dieser Trauung eingeladen, nach vorne zu kommen. Und 20 Leute kamen und haben sich von dem Brautpaar eine Bibel schenken lassen. Menschen, die keine Bibel besaßen. Weil dieses Brautpaar sagte, wisst ihr, dieses Buch ist in unserem Leben so wichtig geworden. Und das ist relevant, das hat unser Leben verändert. Also, benutzt eure Beziehung, da wo ihr so unterwegs seid. Dasselbe kann man auch bei Beerdigungen machen, das will ich jetzt nicht noch erzählen. Okay, das vierte, dienend. Wir lesen in der Apostelgeschichte von einer Frau namens Tabitha. Das ist übrigens ein schöner Name, so wie Elia auch. Tabitha heißt das junge Reh. Das ist doch schön, oder? Und diese Frau, sie ist gestorben und plötzlich versammelt sich die ganze Stadt bei ihr und trauert. Und die Menschen sagen, sie hat so vielen Gutes getan. Tabitha war eine, die war flink und flott, nicht mit dem Mund, aber mit der Hand. Schaut her, wie sie hat uns Kleider genäht. Schaut her, sie hat uns mit dem Schönen versorgt. Und da heißt es, sie hat viel Geld gegeben. Sie war großzügig. Und das war für Petrus die Chance, den Menschen das Evangelium zu erklären, anhand dieser Tabitha. Also er kam zur Beerdigung, es kam dann nicht ganz zur Beerdigung, er hat sie dann wieder auferweckt. Machen wir heute nicht mehr, aber damals hat er das gemacht und hat daran deutlich gemacht, wie ist denn Gott? Gott kümmert sich für das Schöne, Gott kümmert sich um die Armen, Gott ist großzügig, Gott rechnet nicht. Vielleicht ist das unser Weg in einer entchristlichten Welt, das Wesen Gottes zu zeigen. Dieses Wesen Gottes, was so fremd ist in unserer Zeit. Gott aber wurde arm um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Das versucht man Kapitalisten zu erklären. Der spinnt doch, dieser Gott. Nein, der spinnt nicht. Der liebt. Und so dienen wir als Gemeinde. Ich finde es toll, ihr habt heute Morgen für die sozialen Aufgaben der Gemeinde gesammelt. Begleitet das im Gebet. Wir dienen und dienen und dienen. Ich habe vor einiger Zeit den Sozialdezernenten der Stadt Bonn besucht. Und habe einen Termin gemacht und dann gingen wir zu zweit dahin, eine Stunde Kaffee trinken mit dem Sozialdezernenten und dann fragte er, ja, was wollen Sie denn? Die Frage war schon trügerisch. Ne? Ich sagte, ja, ich wollte Ihnen einfach nur mal Dankeschön sagen. Ich wollte Ihnen Danke sagen für den Job, den Sie in Bonn machen. Sie machen einen guten Job. Ja, und was stimmt nicht? Sag ich, alles ist okay. Ich möchte Ihnen Danke sagen. Dieser Mann war völlig übernächtigt. Und ich sagte ihm, dass Sie sehen nicht gut aus. Sagt er, ja, ich war bis heute Nacht um 4:30 im Flüchtlingslager. Ich lasse meine Mitarbeiter dort nicht alleine. Und ich sagte ihm, danke. Können wir als Gemeinde Ihnen irgendwie helfen? Der hat mich angeguckt, als wäre ich ein Marsmännchen mit Antennen. Ich kam nicht und sagte, können wir irgendwie Geld generieren von Ihnen? Können wir Ihnen irgendwie helfen? Und ich ließ einen etwas verwirrten Sozialdezernenten zurück und er rief mich 2 Wochen später an und sagte, Herr Fehler, Sie können uns helfen. Bitte übernehmen Sie die Leitung eines Flüchtlingsheims. Damit hatten wir jetzt nicht gerechnet. Ne? Und ich fragte ihn, warum? Warum wir? Wir sind Christen. Und wir stehen dazu. Wir sind nicht solche, die das Kreuz abnehmen. Damit es mal klar ist. Ja, Konfrontation. Und dann sagte er zu mir, wissen Sie, irgendwie haben Sie einen längeren Atem. Ich sagte, den kann ich Ihnen erklären, das heißt Geist Gottes, dieser Atem. Ne? Das ist die Motivation, die uns antreibt. Wenn wir keinen anderen Zugang haben, dann den Zugang der Liebe und des Dienstes. Denn dieser Zugang geht immer. Immer. Selbst wenn man die Sprache nicht spricht. Dienen, dienen, dienen. Nicht aus Taktik, sondern aus Liebe. Wir werden in einigen Tagen wieder auf Gemeindefreizeit fahren und 10 syrische Freunde, ich nenne sie nicht mehr Flüchtlinge, Freunde werden mitfahren. Sie sind unsere Freunde geworden. liebenswerte Freunde. Nicht alles Christen. Manche wenig überzeugte Muslime, manche gar nicht überzeugte Muslime, manche auch überzeugte Muslime, aber sie sind unsere Freunde geworden. Und sie haben mir so oft gesagt, wir verstehen euch nicht. Ich sage, warum nicht? Eigentlich müssten wir eure Feinde sein. Ich sage, warum müsstet ihr unsere Feinde sein? Weil wir keine Christen sind. Und dann kann man von Jesus erzählen und sagen, aber Jesus war ein bisschen anders, als ihr euch das jetzt vorstellt. Für ihn waren die, die nicht seine Anhänger waren, nicht seine Feinde. Sondern er liebte sie und er diente ihnen bis zum Letzten. Also es gibt ganz, ganz viele Wege, wie du dich einbringen kannst. Zu Wesley, der Gründer der Methodisten, kam ein reicher Mann. Wesley, die Methodisten, hat ja so, die heißen Methodisten, das war eigentlich ein Schimpfwort von den anderen. Ne, so wie Baptisten auch ein Schimpfwort früher mal war. Das sind die, die immer ins Baptisterium schmeißen. So waren die Methodisten die, die aus der Frömmigkeit eine Methode gemacht haben. Wir nennen das heute Kleingruppenarbeit. Ja? Also alles, ne? Also die Methodisten haben eben dieses Bibel-Gottesdienst-Nachgespräch und dann musste man berichten, was man in der Woche in der stillen Zeit gelesen hat, Zweierschaft. Das, also hatten die eine Methode rausgemacht. Jetzt kam zu Wesley ein reicher Mann und er sagte, diese Methode kann ich nicht mitmachen. Dann hatte Wesley eine sehr gute Idee und hat gesagt, wissen Sie was, Sie sind so reich, geben Sie doch die Hälfte von Ihrem Reichtum ab und wir stellen 3 Leute an, hauptamtlich, die Gemeinden gründen. Auch eine Lösung, ne? Also nicht, dass man sich freikaufen kann, ne? Also, nee. Aber dienen. Mit dem dienen, was Gott einem anvertraut hat. Öffne dein Haus, bete, arbeite im Glaubensgrundkurs mit, koche für den Glaubensgrundkurs, sorg für schöne Blumen, für ein sauberes Gemeindehaus, was auch immer. Wenn wir eine Brücke bauen, meine Erfahrung ist, und das ist deine Erfahrung ja auch gewesen, außer bei Erweckung, ne? Bei Erweckung, da kann man auch nicht viel verkehrt machen. Da kann man auch nichts machen, das geschieht trotzdem. Wenn wir Brücken bauen, sind wir in der Regel nicht alleine unterwegs, die wir diese Brücke bauen. Es braucht immer verschiedene Handwerker an einer Brücke. Und das ist das Besondere von Gemeinde Jesu. Hier sitzen völlig verschiedene Handwerker. Und es braucht dich, dass wir als Gemeinde gemeinsam eine Brücke bauen von Jesus, nicht in erster Linie von uns, sondern von Jesus hin zu den Menschen. Amen.